freue mich, dass ich heute Morgen noch einmal hier stehen darf und euch das Wort Gottes weitersagen darf. Ihr seht hier vorne das Banner der VDM. Oben sind die Stände ja schon abgebaut, weil der Raum heute Nachmittag gebraucht wird. Das ist einfach dafür da, damit ihr wisst, wo ihr mich nach der Veranstaltung noch mal treffen könnt, wenn ihr noch eine Frage habt. Also ihr dürft gerne nach vorne kommen. Ich bin auch zum Mittagessen noch da. Nach dem Mittagessen ist auch noch die Möglichkeit. Ich bin gerne noch bereit, hier zu bleiben und Fragen zu beantworten. Es ist ein Vorrecht, Gottes Wort predigen zu dürfen. Und gleichzeitig ist es eine große Verantwortung, weil man ja ganz schnell zum Irrlehrer werden kann. Ich habe das meinen Studenten in Brasilien immer gesagt: Ihr müsst nicht alles glauben, was ich euch sage. Ihr müsst es prüfen am Wort Gottes, weil wir ganz schnell in der Gefahr sind, uns selbst zu predigen. Und Paulus hat gesagt, das wollen wir nicht tun. Wir können für uns selbst predigen, und das möchte ich auch machen. Ich möchte immer wieder mir das, was ich euch weitergebe, auch mir selbst sagen. Und ihr habt das bei Michael gestern Abend auch gemerkt, wie er sich unter das stellt, was er predigt. Wir sind nicht vollkommen. Wir brauchen das auch selbst immer wieder, dass es uns gesagt wird. Und ich bin immer wieder beeindruckt, wenn unser Pastor vor jeder Predigt betet: Herr, öffne meinen Mund, dass er deinen Ruhm verkündige. Das hört sich so fromm an, so formell, aber genau das ist es. Wir als Prediger des Wortes, wir sollten immer wieder darauf achten, dass Gottes Ruhm gepredigt wird und nicht wir selbst. Und in diesem Sinne möchte ich euch heute auch das weitergeben, was Gott mir gegeben hat. Wie soll man predigen ohne Sendung? Wir sind alle Predigende, das haben wir gestern Abend gehört. Jeder ist herausgefordert. Es ist die Verantwortung jedes Einzelnen, dass das Wort Gottes zu den Menschen kommt. Und doch haben einige einen speziellen Auftrag, um die ganze Welt mit dem Evangelium zu erreichen. Und darum soll es heute Morgen gehen, um die Verantwortung der Gemeinde Jesu. Einmal der Gesamtgemeinde, aber auch dann jeder lokalen Gemeinde. Wir haben den Missionsbefehl, der verfolgt uns ja in diesen Tagen auf Schritt und Tritt. Und diese Frage, die ich gestern auch schon gestellt habe: Glauben wir wirklich, dass die Menschen ohne Jesus verloren gehen? Wenn ja, was machen wir damit? Wie ernst nehmen wir diesen Auftrag unseres Herrn Jesus, den er seinen Jüngern vor seiner Rückkehr zum Vater gegeben hat? Die Jünger haben diesen Auftrag weitergegeben an neue Jünger. Und wenn wir uns heute als Jünger, als Nachfolger unseres Herrn bezeichnen, dann gilt der Auftrag auch uns als seiner Gemeinde. Und ich möchte einmal behaupten: Ohne Mission gibt es keine Gemeinde, und ohne Gemeinde gibt es auch keine Mission. Das eine hängt vom anderen ab. Die ersten Jünger haben die Botschaft weitergegeben, Menschen zu Jüngern Jesu zu machen, und es entstanden überall Gemeinden. Die wiederum wurden Orte, von denen neue Missionare ausgesandt wurden. Ihr kennt sicher die Gemeinde in Antiochien in Apostelgeschichte 13. Gott beruft dort Menschen. Es ist interessant, nicht die Gemeinde beruft die Menschen, Gott beruft die Menschen. Aber er gibt der Gemeinde den Auftrag, sie sollen sie aussondern und aussenden. Und das ist interessant. Gott beruft Einzelne. Aber wo sind wir in der Gemeinde, wo sind wir aufmerksam, um solche Menschen zu entdecken, die diese Berufung Gottes haben? Und ich wünsche uns, dass wir die Augen offen halten in unseren Gemeinden. Die Gemeinde sendet sie in Antiochien mit Gebet zu ihrem Auftrag. Der Heilige Geist lässt hier den Missionsbefehl Jesu, den er seinen Jüngern vor seiner Himmelfahrt gegeben hat, konkret werden. Der Heilige Geist setzt ihn um. Er hilft der Gemeinde, ihn umzusetzen. Die erste Gemeinde in Jerusalem wurde durch die Verfolgung zerstreut. Und die gute Nachricht von Jesus Christus als Retter der Welt kam in die Welt. Aber nun in Antiochien wird die Ausführung des Auftrags nicht mehr dem Zufall überlassen, sondern es gibt eine konkrete Anweisung. Und das wurde dann auch in verschiedenen Ausprägungen Praxis in den Missionsbewegungen der Kirchengeschichte. Sendung von Missionaren, Sendung, um das Wort zu predigen, das ist der Auftrag an die Gemeinde. Gott beruft Menschen für den Missionsdienst und die Gemeinde soll sie senden. Wie sollen sie aber verkündigen, wenn sie nicht ausgesandt werden? Das ist ja so ein bisschen ein Vorwurf des Apostels Paulus. Wie sollen die das denn machen, wenn sie nicht ausgesandt werden? Aber dieser Vorwurf gilt sicher nicht unserem guten Gott, der keine Leute aussendet, sondern gilt der Gruppe von Leuten, die den Auftrag zur Weltmission bekommen hat. Jeder in der Gemeinde soll zeugnishaft leben, aber einige sollen in besonderer Weise zur Predigt des Evangeliums ausgesandt werden. Und das spricht von der Verantwortung der Gemeinde Jesu für die Ausbreitung der guten Nachricht vom Heil in Jesus Christus. Die Verantwortung, die aktiv wahrgenommen werden soll. Was wäre denn, wenn Jesus den Missionsbefehl nicht gegeben hätte? Oder auf irgendeine Art und Weise wäre er verschwunden, er wäre nicht überliefert worden. Das wäre doch eigentlich eine feine Sache, würden manche denken. Dann brauchten wir uns endlich nicht mehr darum kümmern. Ich hoffe, es ist keiner hier, der so denkt. Aber ich glaube, dass selbst wenn Jesus den Missionsbefehl nicht gegeben hätte oder er aus irgendwelchen Gründen nicht überliefert worden wäre, der Auftrag zur Weltmission aus dem Wesen Gottes und der Gemeinde hervorgeht. George Peters schreibt das in einem seiner Bücher. Auch dann, wenn Jesus die Missionspflicht der Gemeinde nicht im Missionsbefehl zusammengefasst hätte, wären wir verpflichtet, die Welt aufgrund des wesentlichen Charakters des christlichen Glaubens und seiner Sendung in die Welt zu evangelisieren. Der tiefste Grund für das Missionsunternehmen findet sich im Wesen und Charakter Gottes selbst. Wir können von Gott gar nicht anders denken als so, dass es den Missionsgedanken notwendig macht. Wenn wir an all das denken, was Gott in Jesus Christus getan hat. Auch ohne diesen expliziten Missionsbefehl müsste klar sein, das müssen die Menschen hören. Es ist eine Tatsache, dass der Glaube in die Mission und der Glaube in Christus zusammenstehen und zusammenfallen. Wer sagt, ich glaube, dass Gott die Welt so liebt, dass er in Christus alles, was er hatte, dahingab, ja, dass er sich selbst dahingab, für den bedeutet es, dass er sich unwiderruflich verpflichtet, die Selbsthingabe zum bestimmenden Prinzip seines Lebens zu machen. Und das ist der eigentliche Inhalt der Mission. Diese gute Nachricht, die muss doch unter die Leute. Und das hatten wir ja gestern schon gesagt, wenn es eine Nachricht ist, eine Botschaft, das ist schon impliziert, das muss weitergesagt werden. Wenn das so ist, was heißt das denn auch heute für Gemeinde Jesu? Was heißt das für eure Gemeinde? Was ist die Motivation der Gemeinde? Seid ihr überhaupt motiviert als Gemeinde, diesen Missionsauftrag ernst zu nehmen? Was machen wir denn mit denen, die kommen und sagen, ich möchte in die Mission gehen? Ich glaube nicht, dass da sofort alle in Jubel ausbrechen. Ich habe immer so den Eindruck, bei einigen blinken erstmal die Dollarzeichen in den Augen, was das wohl wieder kostet. Und das Geld ist ja so knapp in der Gemeinde und jetzt will der Missionar auch noch das Geld. Und es tut mir leid, aber wir müssen auch über Geld reden. Welchen Raum nimmt Mission in unserem Leben ein? Wie groß ist der missionarische Eifer deiner Gemeinde? Wie groß ist dein missionarischer Eifer? Wie und wo setze ich mich ein, dass Menschen Jesus Christus als Retter und Herrn kennenlernen können? Das muss jeder für sich beantworten. Aber woran messen wir denn den Einsatz für den Missionsauftrag? Ich weiß nicht, ob und wie viel du für Missionare betest. Ich bin überzeugt, hier sind einige Geschwister, die treu und viel für Missionare beten, die viele begleiten. Ich bin immer wieder begeistert, wenn der VDM-Report zu den Menschen kommt und mich dann Leute ansprechen und sagen, ich bete immer für alle eure Missionare, obwohl ich sie nicht kenne. Und ich sage das den Missionaren immer, die dann sagen, warum soll ich denn da was schreiben? Ich habe doch meinen Rundbrief. Ich sage immer, ihr wisst nicht, wie viel Gebet verloren geht für euch, wenn ihr nicht schreibt. Das sind treue Beter, die sagen, ja, das ist mein Auftrag. Das lässt sich natürlich schwer messen, wie viel gebetet wird. Aber was man sieht, das ist eben der materielle Aufwand für Mission. Und Mission kostet Geld. Man tut manchmal so, als kostet das kein Geld. Auch die Mission des Apostels Paulus hat Geld gekostet. Da müssen wir einfach auch ehrlich drüber reden. Paulus hat selbst gearbeitet und doch hat er auch Gaben angenommen. Und Gott hat das Geld, Gott lässt das Geld ja nicht vom Himmel fallen. Da hat mal jemand gesagt, Gott hat das Geld in den Taschen seiner Leute versteckt, das er für Mission verwenden möchte. Und ich freue mich, dass ihr auch hier die Bibelschule Brake unterstützt, weil die Bibelschule Brake ist Teil dieses Missionsauftrags. Wir brauchen das gar nicht so eng fassen. Hier werden junge Menschen zugerüstet, um Missionare zu werden. Was man sieht, ist der materielle Aufwand für die Mission. Wie viel ist mir und meiner Gemeinde Mission wert? Auch finanziell. Es gibt Fakten, man könnte jetzt mal nachfragen, das ist natürlich in Deutschland nicht so üblich, dass man über Geld redet, wie viel gibst du denn für Mission? Man darf ja auch nicht fragen, wie viel verdienst du? Werde ich auch nicht machen. Aber jeder weiß ja selbst, wie viel er verdient und jeder weiß selbst, wie er mit seinem Geld umgeht. Aber vergleiche einmal den Beitrag, den du oder deine Gemeinde für Mission gibt, für die ewige Rettung von Menschen, mit dem, was du ausgibst für Konsumgüter, wo man eventuell auch mit weniger auskommen könnte. Das sind nicht die Verbrauchsgüter wie Nahrung und Kleidung, sondern die Güter, die wir kaufen und bei denen wir uns immer wieder fragen sollten, brauche ich das wirklich? Das ist vielleicht ein guter Tipp, wenn ihr im Einkaufen geht im Supermarkt. Man braucht Dinge zum Leben. Aber euch ein kleines Schild da vorne hinpackt in den Einkaufswagen. Brauche ich das wirklich? Ich bin vor einiger Zeit mit meiner Tochter einkaufen gewesen. Sie hat gesagt, Pa, komm doch mal mit. Ich habe immer so viel Geduld, wenn sie dann einkaufen geht. Und dann habe ich dann ein paar Mal zu ihr gesagt, das brauchst du eigentlich jetzt nicht und dieses brauchst du nicht. Und dann bin ich stehen geblieben an irgendeinem Schaufenster, sagt sie, Paar, komm weiter, das brauchst du nicht. Wie recht sie doch hatte. Ja, es ist gut, wenn man Leute hat, die einen auch ermahnen und ermutigen, auch gerade in der Familie. Paulus spricht vom sich genügen lassen. Das ist ein ganz unmodernes Wort. Das hängt nämlich mit Genügsamkeit zusammen. Und wann hast du das letzte Mal gedacht, eigentlich habe ich genug? Die Werbung sagt uns ja immer, wir haben nicht genug. Wir brauchen ja immer mehr, um glücklich zu sein. Das brauchen wir ja alles, um glücklich zu sein. Bei diesen Konsumgütern denkt wahrscheinlich jeder an etwas anderes. Und das darf auch jeder. Der eine denkt an Markenkleidung, der andere an Schlemmereien, der dritte an technische Geräte, der vierte an Kosmetikartikel und Wellness, der fünfte an das Auto und. Und ich will diese Dinge nicht verdammen, darum geht es mir nicht. Gott schenkt uns schöne Dinge zum Leben. Und wir dürfen sie auch genießen, wenn wir sie geschenkt bekommen, wenn wir den Eindruck haben, das gehört zu meinem Leben. Und wir wollen auch nicht für den anderen hören. Man hört ja ganz schnell, der hat sich schon wieder ein neues Auto geleistet und man merkt nicht, wie sehr man an gutem Essen hängt. Und da muss jeder vor Gott entscheiden. Es geht hier gar nicht darum, diese Dinge zu verdammen. Sie gehören auch zu unserem Leben. Aber einfach mal grundsätzlich zu fragen, habe ich nicht irgendwann auch mal genug? Es gab eine Studie vor einigen Jahren, da hat man herausgefunden, dass ein elektrisches Gerät, das ein Christ einkauft, in der Regel mehr kostet als der Betrag, den er in 5 Jahren für Mission gibt. Und in den Gemeinden ist es meistens so 95% für die eigene Gemeinde und 5% für die Mission im Durchschnitt. Wie können wir sagen, dass wir Mission lieben, wenn sie unsere kleinste Investition ist? Charles Thomas Studd, der China-Missionar und Gründer des WEC, hat sich aufgrund eines Artikels eines Atheisten zur Übergabe seines Lebens an Gott entschieden. Ich lese euch diesen Artikel mal vor. Wenn ich so fest glaubte, wie Millionen es von sich behaupten, dass sich die Ausübung der Religion in diesem Leben auf ein anderes Leben auswirkt, Und das sind wir ja als Christen. Die Ausübung unserer Religion, so hat dieser Atheist uns beobachtet. Dann sollte die Religion mir alles bedeuten. Dann sollte mein Glaube mir alles bedeuten. Ich würde irdische Vergnügen für Dreck, irdische Sorgen für Torheit und irdische Gefühle für nichts achten. Religion wäre mein erster Gedanke, wenn ich erwache, und beschäftige mich als letztes, bevor der Schlaf mir das Bewusstsein nimmt. Ich arbeite nur auf dieses Ziel hin. Meine Gedanken wären nur auf den Morgen der Ewigkeit gerichtet. Nur eine Seele für den Himmel zu gewinnen, wäre mir ein ganzes Leben voll Leiden wert. Wir denken an Apostel Paulus für sein Volk, was wir gestern Abend gehört haben. Irdische Konsequenzen würden nie meine Hände fesseln und meine Lippen versiegeln. Die Welt mit ihren Freuden und Kümmernissen wäre mir nicht einen Gedanken wert. Ich wäre einzig bestrebt, nach der Ewigkeit auszuschauen und nach den unsterblichen Seelen um mich herum, die in Kürze ewig selig oder ewig unglücklich sind. Ich ginge in die Welt und predigte, ob es passt oder nicht. Und mein Text würde lauten: Was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nehme doch Schaden an seiner Seele. Das hat ein Atheist geschrieben. Und Charles Studd hat das gelesen und hat sein Leben Gott übergeben, hat sich herausfordern lassen. Nochmal die Frage vom Anfang. Glauben wir noch, dass die Menschen ohne Jesus Christus verloren gehen? Ja, natürlich, das steht doch in Gottes Wort, werdet ihr jetzt sagen. Johannes 3, Vers 16. Aber wie rechtfertigen wir dann unsere oft so lasche und gleichgültige Haltung zur Weltmission bis hin zur Ablehnung, wie ich es in diesen Tagen auch von einer jungen Frau gehört habe, dass die Gemeinde eigentlich gar kein Interesse hat, lass mich in Ruhe damit. Wenn die Versöhnung so wichtig ist für die Zukunft jedes einzelnen Menschen auf dieser Erde, dann kann man sie doch nicht für sich behalten. Dann sind wir es schuldig, sie der Welt zu bringen und uns dafür auf verschiedene Weise einzusetzen. Gott hat uns die Versöhnung gegeben mit einem Auftrag, sie zu predigen, damit Menschen gerettet werden. Wie will Gott Mission ausführen? Ihr kennt dieses Lied, in dem es heißt: Himmel und Erde, erzählet's den Heiden. Ein schönes Lied, ne? Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude. Dann heißt es: Himmel und Erde, erzählet's den Heiden. Ich habe da drei Fragezeichen dahinter. Himmel und Erde erzählen das den Heiden nicht. Wir sollen es den Heiden erzählen. Himmel und Erde sind Zeugnis des Schöpfers, dass Gott alles schön gemacht hat. Aber erzählen sollen wir es. Und Gott in seiner Weisheit und Souveränität benutzt Menschen, um seine Pläne durchzuführen. Im Alten Testament wollte Gott durch Israel sein Heil manifestieren. Und im Neuen Testament hat er ein neues Volk organisiert, die neutestamentliche Gemeinde mit der gleichen Aufgabe. Und das sind wir. Man erzählt so eine kleine Geschichte, wie man sich das vorstellt, als Jesus in den Himmel zurückgekommen ist. Er hat die Jünger da gelassen, die 11, und Jesus kommt im Himmel an und die Engel fragen zu ihm oder empfangen ihn und sagen: Ja, und jetzt? Wie geht das jetzt weiter hier? Die Engel haben ja keine Ahnung, ne? Die möchten ja gerne dieses Geheimnis begreifen. Und ja, und wie soll das jetzt alles weitergehen? Und Jesus sagt: Ja, guck doch mal da unten, da in Jerusalem, guck doch mal die 11 Leute, die ich da gelassen habe. Und die Engel: Die? Und wir wissen ja auch, dass in den Tagen vor Pfingsten, das war ja ein kleiner, elender Haufen, die Angst hatten. Und dann sagt einer der Engel: Ja, und wenn die versagen? Und Jesus sagt: Wenn sie versagen, ich habe keine anderen. Aber dann hat Jesus ja den Heiligen Geist geschickt. Dank sei Gott dafür. Aber es gibt keine anderen. Wir, die wir hier sitzen, wir sind die, die jetzt verantwortlich sind dafür, dass Menschen mit dem Wort Gottes erreicht werden, mit dem Evangelium und gerettet werden. Es gibt kein anderes Organ für diese Aufgabe. Entspricht das heute der Realität? Ist die Gemeinde wirklich bereit, das zu tun? Viele haben keinen Blick mehr für den Auftrag, das Ziel Gottes. Manche Gemeinden gleichen Lebensrettungsgesellschaften, die nicht mehr rausfahren, um Menschen aus Seenot zu retten, weil sie Angst haben, die halb ertrunkenen Leute könnten ihren schönen Teppich oder ihre Sessel schmutzig machen. Wir drehen uns so sehr um uns selbst, damit es bei uns in der Gemeinde nett ist in unserem Club. Aber Gemeinde Jesu ist kein Club, kein Verein. Gemeinde Jesu ist eine Bewegung, die wirken soll nach außen, solange es Tag ist. Und es gibt so viele Aktivitäten, die nichts mit der Weltmission zu tun haben. Es geht darum, unsere Formen, unsere Traditionen zu wahren, sichtbare und unsichtbare. Und das verbraucht so viel Kraft auch und so viel finanzielle Ressourcen. Wir haben vielleicht den Grund vergessen, warum wir existieren. Mission ist nicht mehr Hauptaufgabe, sondern wenn überhaupt, nur eine unter vielen. Als Jesus seinen Jüngern den Missionsbefehl gegeben hat, hat er in ihnen seiner Gemeinde diesen Auftrag gegeben und die ersten Gemeinden haben ihn mit Eifer befolgt. Es geht darum, dass die Gemeinde Jesus seine Botschaft der Errettung weitergibt, mit dem Ziel, dass noch viele Menschen gerettet werden. Mission ist der Grund, warum Gemeinde existiert. In 1. Petrus 2, Vers 9 schreibt Petrus: Ihr jedoch seid das von Gott erwählte Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkünden. Die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Er spricht uns als Gesamtgemeinde an. Das meint erstmal dich und mich und dann jeden Einzelnen, mit dem wir in der Nachfolge unterwegs sind, als Gemeinde. Er nennt uns Priester, eine königliche Priesterschaft. Ja, wir haben ja keine Priester mehr, das gab es im Alten Testament und Petrus benutzt das hier. Priester, das sind Menschen, die einen Auftrag haben, die Verantwortung für andere Menschen haben und zwar im religiösen Sinn. Ich sage das mal so platt, die das Heil der Menschen verwalten. Und Petrus gibt uns diese Verantwortung ein Stück weit, wenn er sagt, ihr seid eine königliche Priesterschaft, ihr habt als Gemeinde Jesu Verantwortung für die Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Ihr seid diese Priester, die das Heil zu diesen Menschen bringen sollen, das Jesus erwirkt hat. Sind wir das? Sind wir Priester? Machen wir das, was Petrus sagt? Werden wir diesem Anspruch gerecht? Er gilt für die Predigt des Wortes Gottes in der Gemeinde. Wenn wir in der Verantwortung sind, als Älteste, als Pastoren, wir sind die Priester in Anführungszeichen. Natürlich ist jeder selbst vor Gott verantwortlich. Aber wir haben Verantwortung für diese Menschen. Es gilt aber auch über die Gemeindegrenzen hinaus in unserer Stadt. Es gilt für uns in der Verantwortung für die Welt, also in Jerusalem, in Judäa, in Samaria, bis an das Ende der Erde, für Evangelisation und Mission. Hier geht es um das Wort Gottes. Was machen wir mit diesem Auftrag? Gehorchen wir oder ignorieren wir? Ich möchte nicht pauschalisieren, aber weltweit und besonders in der westlichen Christenheit stellt man fest, dass insgesamt Mission, besonders über den eigenen Gesichtskreis hinaus, nicht mehr ein so wichtiges Thema ist. Und eine der Barrieren, die verhindern, dass Menschen Jesus kennenlernen, ist nicht, dass kein Geld da wäre, sondern ich denke, es ist der Mangel an Sendungsbewusstsein in den Gemeinden. Ja, wir haben den Auftrag, Menschen zu senden. Und im wahrsten Sinn des Wortes, koste es, was es wolle. Und wir haben doch eben gehört, wir haben dieses Lied gesungen, der Herr ist gut, in dessen Dienst wir stehen. Und ich höre immer wieder von Missionaren auch, gerade heute Morgen hat mir Fridolin wieder so eine Sache erzählt, wenn wir bereit sind, uns einzusetzen, zu geben, dann gibt Gott wieder. Gott wird uns das geben, was wir brauchen. Aber er möchte diesen ersten Schritt von uns, Hingabe an ihn, mit unserem ganzen Sein. Und dazu gehört eben dann auch unser Geld. Wie kann Gemeinde Jesu den Auftrag ausführen? Im Gehorsam. Wir haben gestern von dem Muss gehört. Es muss gepredigt werden. Es sollte gepredigt werden. Es muss gepredigt werden. Man hört das ja nicht mehr so gern, muss. Im christlichen Kreis, ja, das ist ja gesetzlich, du musst. Hier geht es gar nicht um menschliches Muss. Hier geht es um göttliches Muss. Wir sind Knechte unseres Herrn und das ist das, was er uns aufgetragen hat. Und wenn ja, was hält uns ab, davon zu gehorchen? Ist es ein falsches Verständnis von christlicher Freiheit? Was ist denn passiert, als wir zu Jesus gekommen sind, als wir wie Michael das gesagt hat, diese Entscheidung für Jesus getroffen haben, irgendwann mal in unserem Leben. Da ist doch ein Herrschaftswechsel passiert, oder nicht? Wir sind doch von einem Herrn, dem Herrn der Welt, zu unserem Herrn gekommen, zum allmächtigen Gott. Wir sind, ich sage das mal so platt, von einer Sklaverei in die andere Sklaverei gekommen. Sklave ist so negativ, aber Knecht hört sich vielleicht noch ein bisschen besser an. Aber das ist das gleiche Wort. Wir sind doch Sklaven unseres Herrn, freiwillig oder nicht? Sind wir Knechte unseres Herrn? Sind wir bereit, das zu tun, was er uns aufgetragen hat? Und ein Sklave gehorcht. Es ist so wie Egoismus in unseren Reihen. Mein Recht, Gott gönnt mir das. Kennt ihr das, dass Leute das gesagt haben? Ich habe das immer wieder gehört. Gott gönnt mir das. Sag ich, wie bitte? Gott gönnt dir das? Das ist doch mein Recht, dass ich so lebe, wie ich lebe. Liebt Gott denn die anderen weniger, die ihn noch nicht kennen? Wir sind so egoistisch geworden. Was machen wir mit dem uns anvertrauten Überfluss an Mitteln, an Wissen, an Ausbildung, an Chancen, die wir haben? Warum verschließen wir uns so vor den Menschen, die an unsere Grenzen klopfen? Auch als Christen, ich höre immer wieder, ja, warum haben wir Angst vor den Fremdlingen? Die Bibel spricht immer von Fremdlingen und sie gibt uns Anweisungen, wie wir uns verhalten sollen. Haben wir Angst um unseren Wohlstand? Oder ist es vielleicht eine mangelnde Liebe zu Jesus? Liebe zu Jesus, Liebe überhaupt, auch zu einem anderen Menschen, will seinen Willen tun, will gehorchen, will sich hingeben, das ganze Leben mit Zeit und Geld. Ich glaube, es geht bei Mission auch um die Grundfrage, hast du mich lieb? Das ist das, was Jesus Petrus gefragt hat. Hast du mich lieb? Und diese Frage muss jeder ganz, ganz persönlich für sich beantworten. Wie ist das mit der Liebe? Für das, was ich liebe, habe ich Zeit und Geld und auch Gedanken. Darum dreht sich mein Leben. Unser Verhalten spricht laut, wie wir über Mission denken. Eine Frage ist, warum ist Deutschland so weit hinten in der Skala der ausgesandten Missionare? Natürlich, wir haben über 3000 Missionare im evangelikalen Bereich. Aber wenn man das mal umlegt auf die Gemeinden, ich weiß nicht, wie klein die Zahl ist, die dann dabei rauskommt. Wir drehen uns so sehr um uns selbst und das auch geistlich oft, gar nicht mal so sehr nur das materielle Leben. Auch geistlich schmoren wir so oft im eigenen Saft. Unser Leben ist so vollgestopft mit Aktivitäten, mit Programmen. Ich habe jetzt in unserer Gemeinde mal den Vorschlag gemacht, lass uns doch mal ein Jahr lang nur Gottesdienst und Hauskreise machen, nichts anderes. Ich muss das jetzt mal noch öffentlich machen. Ich bin mal gespannt, wie die Leute reagieren werden. Weil ich merke, es ist so viel an Programm da, das uns so ablenkt und beschäftigt. Und es wäre vielleicht gut, mal anzuhalten. Gottesdienst, Wort Gottes hören und Hauskreise, wo man dieses Wort Gottes nochmal weiter vertieft. Fertig. Sonst nichts. Und Jugend und Kinder, okay, da bin ich bereit, dann auch weiterlaufen zu lassen. Aber für die Erwachsenen. Und dann einfach mal zu sehen, was passiert. Wir sind so vollgestopft, so satt. Oder sind vielleicht Gottes Prioritäten nicht mehr unsere? Mission und Evangelisation, Rettung der Menschen? Was hat Bestand? Worum dreht sich unser Leben? Selbst in christlichen Zeitschriften dreht sich so viel um Werbung für Urlaub, für Schönheit und Kleidung, Stilberatung, Geldanlage, Wellness. Ist es das, mit dem wir uns beschäftigen sollen als Christen? Ich bin nicht dagegen, dass diese Dinge Teil unseres Lebens sind in unserer Kultur. Aber muss man dafür werben? Ist das das, was uns beschäftigt, was uns ins Auge sticht? Welchen Unterschied macht es in 100 Jahren, ob du in einem Palast oder in einer Hütte gelebt hast? Überleg mal, was macht das für einen Unterschied in 100 Jahren für dich? Oder ob du in der Karibik oder auf dem Balkon deinen Urlaub verbracht hast? Oder ob du über weiche Teppiche gelaufen bist oder über festgetretenen Boden, ob du Kleidung nach Maß oder von der Stange getragen hast. Geben wir uns vielleicht zu viel mit Dingen ab, die in 100 Jahren überhaupt keine Rolle mehr spielen? Was heißt das praktisch? Nicht jeder von euch hat den Auftrag, Missionar in einem anderen Land zu sein. Aber wir haben das gehört, jeder kann und soll Predigender in seiner Umgebung sein. Aber jeder hat den Auftrag, an der Weltmission beteiligt zu sein. Jede Gemeinde. Als Gemeinde sollen wir die Sendung von Arbeitern in die Ernte, von denen wir ja auch das Lied gehört haben, ermöglichen. Wir haben den Missionsbefehl als Grundlage, geht hin in alle Welt. Aber es gibt einen Schlüsselvers als Herausforderung für die Gemeinde bezüglich Mission. In Apostelgeschichte 1,8 sagt Jesus vor seiner Himmelfahrt, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Das ist der komprimierte Plan Gottes für seine Gemeinde. Aber was hier ins Auge sticht, und da haben die Engel nicht drauf geachtet, als Jesus empfangen am Himmel. Da hat er nämlich den Jüngern gesagt, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Mission beginnt in der Kraft des Heiligen Geistes. Er ist der Chef der Mission. Wenn eine Gemeinde sagt, dass sie die Kraft des Heiligen Geistes hat, aber nicht missionarisch aktiv ist, passt das irgendwie nicht zusammen. Da stimmt was nicht. Denn aus der Kraft des Geistes kommt die missionarische Vision. Weil Jesus unsere Schwäche kennt, hat er mit dem Missionsbefehl die Verheißungen gegeben, dass er uns ausrüsten wird mit der Kraft seines Geistes. Und ich möchte einmal behaupten, es ist unmöglich, Mission zu treiben ohne die Kraft des Heiligen Geistes. Aber es ist unmöglich, mit der Kraft des Heiligen Geistes keine missionarische Vision zu haben. Wenn die Gemeinde voll des Heiligen Geistes wäre, gäbe es eine große Wende für Mission. Der Satan weiß das, deshalb beschäftigt er die Gemeinde mit so vielen anderen Dingen. Die Frage ist das Evangelium eine gute Nachricht? Was meint ihr, ist das Evangelium eine gute Nachricht?
Ja.
War nicht so überzeugend. Ist das Evangelium eine gute Nachricht? Wenn es eine gute Nachricht ist, dann muss es unbedingt unter die Leute kommen. Wenn es aber keine gute Nachricht ist, und am Anfang hatte ich so den Eindruck, als ihr geantwortet habt, dann braucht es auch keine Kirche mehr. Dann brauchen wir auch keine Gemeinde mehr. Wenn das Evangelium keine gute Nachricht ist, dann brauchen wir keine Gemeinde. Wozu? Ihr werdet meine Zeugen sein. Das ist das Ergebnis eines vom Heiligen Geist erfüllten Lebens in der Nachfolge und Hingabe an Jesus durch Wort und Leben. Gott bringt uns nach unserer Rettung nicht gleich in den Himmel, sondern gliedert uns seiner Gemeinde ein, damit noch viele andere gerettet werden. Gibt es ein Modell für missionarische Gemeinde? Ja und nein. Es geht nicht um Methode oder Technik oder Programme, sondern um die grundsätzliche Lebensphilosophie einer Gemeinde, wobei bei der Frage nach dem, wie wir das tun, Kreativität erlaubt ist und gefragt ist, besonders für Gemeinden in Ländern, wo es nicht ohne weiteres möglich ist, Missionare auszusenden. Wir haben das Modell im Neuen Testament von Antiochien. Einzelne hatten den Blick für andere Völker, nicht nur für die Juden. Und weil die Gemeinde missionarisch gesinnt war, wuchs sie. Weil die Gemeinde als Jünger in der Nachfolge unterwiesen wurde, wurde sie missionarisch. Und wir haben das gestern auch gehört. Früher hieß die Bibelschule Bibel- und Missionsschule. Aber das Mission ist in der Bibel impliziert. Und wenn Gemeinde in der Nachfolge unterwiesen wird, wird sie missionarisch sein. Gemeinde, die auf dem Wort Gottes aufgebaut ist und in der Nachfolge steht, hat einen Blick für die verlorene Welt. Der Gläubige, der keine missionarische Vision hat, zeigt, dass er das Wort Gottes nicht kennt und auch nicht den Plan Gottes für die Gemeinde und die Menschheit. Wenn die Gemeinde die Nachfolge bzw. die Hingabe vernachlässigt, wird sie auch den Missionsauftrag vernachlässigen. Wir sind Jünger, nicht nur Christen. Ich möchte zum Schluss kommen. In der Lausanner Verpflichtung heißt es, wir bekräftigen, dass Jesus Christus seine erlöste Gemeinde in die Welt sendet, wie der Vater ihn gesandt hat. Das erfordert, dass wir ebenso tief und aufopfernd die Welt durchdringen. Wir müssen aus unseren kirchlichen Ghettos ausbrechen und in eine nichtchristliche Gesellschaft eindringen. Bei der Sendung der Gemeinde zum hingebungsvollen Dienst steht Evangelisation an erster Stelle. Die Evangelisation der Welt verlangt, dass die ganze Gemeinde der ganzen Welt das ganze Evangelium bringt. In diesen Tagen wurde auch schon Hudson Taylor zitiert. Er schreibt zum Missionsbefehl, in seiner Biografie kann man das lesen: Wie wollen wir den Herrn Jesus im Blick auf dieses Gebot behandeln? Wollen wir den Titel Herr endgültig fallen lassen? Wollen wir ihn nur als Heiland für unsere Sünden anerkennen, aber ihn nicht als teuer erkaufte absoluten Gehorsam leisten? Wollen wir unsere eigenen Herren sein und ihm, der uns mit seinem Blut erkauft hat, nur einige Zugeständnisse machen unter der Voraussetzung, dass er nicht zu viel verlangt? Wollen wir unser Leben, unsere Lieben, unsere Güter für uns behalten? Wir wollen uns wohl von ihm in den Himmel bringen lassen, wollen aber nicht, dass dieser über uns herrsche. Nur wenige aus dem Volk des Herrn haben wirklich erkannt, dass Christus entweder Herr über alles oder aber überhaupt nicht Herr ist. Wenn wir Gottes Wort beurteilen, anstatt uns von ihm richten zu lassen, wenn wir Gott so viel oder so wenig geben, wie es uns passt, dann sind wir die Herren. Und er muss uns auch noch dankbar sein. Ist er aber der Herr, dann lasst uns auch danach handeln. Was nennt ihr mich Herr, Herr, und tut nicht, was ich euch sage? Ich denke, das sind ernste Worte, die mich immer wieder herausfordern, die mir ganz persönlich gelten in meinem Leben, auch als Missionsleiter. Glaubt nur nicht, dass das auch immer alles so toll ist und die Begeisterung immer so da ist. Wir müssen uns fragen, finden wir uns da wieder? Findest du dich da wieder? Mission und Nachfolge hängen ganz, ganz eng zusammen. Und es geht letztlich um die Frage, ob Jesus unser Herr ist und ob wir ihn lieb haben. Ein jeder prüfe sich selbst. Ich möchte beten. Herr Jesus Christus, danke, dass du uns erlöst hast, dass du uns herausgerufen hast und dass wir Gerettete sein dürfen, die eine Hoffnung haben für die Ewigkeit. Aber da sind noch so viele Menschen, die diese Hoffnung nicht haben, Herr. Und wir danken dir, dass du uns herausforderst durch dein Wort und dass es bei dir immer wieder möglich ist, neu anzufangen. Und du weißt, was in jedem Einzelnen vorgeht, was jeder mit nach Hause nimmt jetzt. Wir bitten dich, dass du weiter in unseren Herzen wirkst, Herr, und dass es einen Aufbruch in unserem Land gibt, bei den vielen, vielen Herausforderungen, die da sind, Herr. Dass wir dich an erster Stelle haben, dass wir dich Herr sein lassen und dass wir erkennen, wo wir konkrete Dinge umsetzen sollen. Wir danken dir, dass du uns so reich beschenkt hast in diesen Tagen. Danke, dass du uns eine gute Gemeinschaft gegeben hast, dass du mitten unter uns warst und dass du auch weiterhin mit uns gehst. Wir rechnen mit dir und sind gespannt, was du tun wirst, Herr. Segne du uns. Amen.